Und dann erzählt Padre Gilalberto von den beiden entführten Mädchen Clarita und Marisol, beide Anfang 20. Am Sonntag wurde ein Auto auf der Landstraße Richtung Urao, südwestlich von Santa Fe, angehalten. Sie zerrten die Mädchen heraus und nahmen sie mit in die Berge. Clarita ist weise, die Eltern von Marisol riefen mich an. Pater Giovanni besucht die Eltern am Abend. Marisol ist unser einziges Kind, sagt der Vater schon an der Tür. Er ist Taxifahrer. Man sieht es der Wohnung an, dass die Familie kein Geld hat. Ein paar Sperrholzmöbel, von den Wänden blättert die Farbe. Die Mutter kauert in einem zerschlissenen Sessel. Sie hat Parkinson. Umgerechnet $380 haben sie als Lösegeld zusammengekratzt. Ein Vermögen. Aber die Guerilla will mehr. Viel mehr, jammert der Vater. Was ist, wenn sie Marisol umbringen? Fragt die Mutter bang. Padre Giovanni setzt sich neben sie. Allein seine besonnene Anwesenheit tröstet und beruhigt sie. Ich rede mit dem Guerilla-Kommandanten, sagt er. Ich weiß bald mehr. Der nächste Morgen beginnt um 5:30 mit wildem Geschnatter. Padre Gilalberto füttert seine Gänse und Hühner im Hinterhof. Von hier aus bietet sich eine atemberaubende Aussicht auf die Berge. Dichter Wald, von schmalen Wasserfällen geädert und tiefen Tälern gekerbt. Die Stadt Dabeiba liegt in einer der schönsten Landschaften Kolumbiens, die außerdem mit Bodenschätzen gesegnet ist. Wegen der Gold- und Uranminen haben Guerilla und Paras tausende Bauern vertrieben. Wer diese Gegend kontrolliert, hat Macht und Geld, sagt Pater Gilalberto, und zudem einen kurzen Weg zur Grenze nach Panama. Von dort kommen Waffen, dorthin gehen die Drogen. Dabeiba wird noch lange keinen Frieden finden, sagt er, während Padre Giovanni im Nebenzimmer mit dem Kommandante der Guerilla telefoniert. Nach 3 Minuten kommt er zurück. Er besteht darauf, dass die Familie mehr zahlt, berichtet er. Heute Abend rufe ich nochmal an. Dann machen sich die beiden auf den Weg zu den Vertriebenen. In der kleinen Stadt herrscht trügerische Ruhe. Der Padre weiß es besser. Paras, sagt Gilalberto und deutet auf 3 junge Burschen, die auf Motorrädern vorbeipreschen. Noch einer. Giovanni beugt sich zu einem Kerl ohne Beine hinunter, der im Rollstuhl sitzt. Ein Ex-Para, der auf eine Mine der Guerilla getreten war, die ihm die Beine weggerissen hat. Wir haben ihm den Rollstuhl besorgt. Die Flüchtlinge lagen bei den Ordensschwestern im überdachten Hof. 108 Menschen, darunter viele Kinder. Ein Baby kam vor 3 Wochen hier zur Welt. Sie kommen aus einer sogenannten Comunidad de Paz, einer Gemeinde, die sich zur waffenfreien Zone erklärt hat und somit ihre Neutralität allen Parteien gegenüber signalisiert. Es hat ihnen nichts genützt. Paramilitärs haben wenige Meter vom Dorf entfernt ihr Lager aufgeschlagen. Und damit gelten die Bauern in den Augen der Guerilla als Kollaborateure der Paras und sind zum Abschuss freigegeben. Die Padres versprechen, so schnell wie möglich den Gouverneur in Medellin daran zu erinnern, dass es die Pflicht und Schuldigkeit des Staates ist, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Vieles spricht dafür, dass der Gouverneur auf ihn hört und aktiv wird. Die Kirche genießt das Vertrauen der Bevölkerung. Die Bischöfe der katholischen Kirche in Lateinamerika stellten schon 1968 die Weichen für ein stärkeres Engagement der Kirche für die Mühseligen des Kontinents. Das lädt Pfarrern oft schwere Lasten auf. Zum Beispiel dem jungen Pater Martignano, den wir vor der zerbombten Kirche treffen, wo er mit dem Glasermeister um den Preis neuer Fenster feilscht. Der Bischof hat ihn in Urama stationiert, ein entlegenes Gebiet, in dem es nur ein einziges Telefon gibt, eine Autostunde von seinem Wohnort entfernt. Ein junger Guerillero hat mich vor 1 Woche in die Berge geführt, wo man mir einen Karton voller Knochen in die Arme legte, berichtet er. Die sterblichen Überreste eines Mannes, den sie vor 2 Jahren getötet haben. Es war der Bruder des Kommunikationsministers. Padre Giovanni hört zu, notiert die Geschichte. Zu Hause markiert er sie auf einer Landkarte, die zeigt, wie viele Menschen wo und von wem vertrieben, entführt und getötet wurden. Die Fälle melden ihm regelmäßig die Pfarrer des Departements. So erkennen wir Bewegungsmuster. Manchmal können wir daran erkennen, was als nächstes passiert. Beispielsweise schloss er aus einer Reihe typischer Untaten in der Region um Urabá, dass die Guerilla der Stadt näher rückte und konnte rechtzeitig Militär und Polizei alarmieren. 4 Uhr nachmittags. Padre Giovanni ruft wieder den Kommandanten an, der die beiden Mädchen entführen ließ. Bis 6 Uhr ist er noch zu erreichen. Dann geht die Sonne unter und sie marschieren weiter. Er erreicht niemanden. Una nunca sabe, meint er bedrückt. Man weiß nie, was sie tun. Er rumpelt mit seinem Lastwagen wieder zurück nach Santa Fe. Es gibt Gebiete, die noch schlimmer dran sind als die um Dabeiba, erzählt er. Guinta im Westen wurde zum Beispiel 10 Jahre lang von der Guerilla kontrolliert. Als die Paramilitärs drohten einzumarschieren, erschossen die Guerilleros Bürgermeister, Lehrer und Richter und jagten 1500 Menschen innerhalb von 3 Stunden davon. Pater Giovanni suchte leerstehende Höfe, in denen die Vertriebenen vorerst unterkriechen konnten, und verhandelte mit der Guerilla. Nach ein paar Wochen konnten die Familien zurückkehren. Die Guerilla versicherte mir, sie in Ruhe zu lassen. Er zuckt die Achseln. Mal sehen, ob sie Wort halten. Es ist Abend, als er sich Santa Fe nähert. Plötzlich klingelt sein Handy. Das Telefonat ist kurz. »Die 2 Mädchen sind frei«, sagt er. »Nach nur 5 Tagen. Die Guerilleros glaubten ihm schließlich doch, dass kein Lösegeld zu holen ist. Ave Maria«, sagt Pater Giovanni und schiebt noch ein »Gott sei Dank« hinterher. Dann steigt er in den Lieferwagen und gibt Gas.